بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und zwar geht es weiter mit dem nächsten Charakterzug, den man meiden soll. Und zwar, wir reden ja über die verheerenden Eigenschaften, Al-Muhlikat, und dafür hat ja der Autor ein Viertel des Buches eben gewidmet, nachdem er die guten Taten erwähnt hat, beziehungsweise vorher auch über das Wissen und so weiter geredet hat. Also reden wir heute inshallah ta'ala über Ar-Riya, also die Augendienerei, möge Allah uns davor bewahren. Er sagt, die Verwerflichkeit der Augendienerei wird im Koran und in der Sunna erwähnt. Dazu sagt Allah azza wa jal, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Wehe den Betenden, die in ihrem Gebet gegenüber nachlässig sind und die damit prahlen. Und Allah Azza wa Jalla sagt, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Wer also die Begegnung mit seinem Herrn erhofft, der soll rechtschaffene Werke tun und niemanden an der Anbetung seines Herrn beteiligen. Also diese Ayah erwähnt die zwei Säulen der Ibadah, Ikhlas und Mutaba'ah. Ikhlas, also Aufrichtigkeit, dass man die Ibadah nur für Allah vollzieht, und Mutaba'ah, also Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der soll rechtschaffene Werke tun, wal 'amalu salih, rechtschaffenes Werk ist, wenn es gemäß der Sunna ist, gemäß der Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und niemanden an der Anbetung seines Herrn beteiligen. Das ist also Al-Ikhlas, dass man nur Allah damit möchte, sein Wohlgefallen. Was die Hadithe betrifft, es wurde vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also ein heiliger Hadith, man amila amalan ashraka fihi ghayri fahuwa lilladhi ashrak wa ana minhu bari. Wer eine Handlung verrichtet und dabei jemand anderen neben mir beteiligt, dem gehört sie, dem er beteiligt hat. Und ich bin davon frei. Und in einem anderen Wortlaut heißt es, den lasse ich samt seiner Tat. Taraktuhu wa shirka. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das, was ich für euch am meisten fürchte, ist der kleine Schirk. Sie sagten, o Gesandter Allahs, was ist der kleine Schirk? Er sagte, Augendienerei. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihnen am Tag der Auferstehung, wenn die Menschen für ihre Taten belohnt werden, sagen, geht zu denen ihr euch im Diesseits gezeigt habt. Findet ihr bei ihnen irgendeinen Lohn? Möge Allah uns Ikhlas geben. Bishr al-Hafi sagte, dass ich das Diesseits mit einer Flöte suche, ist mir lieber, als dass ich es mit der Religion suche. Also, dass ich nach Diesseits verlange durch Spiel, ja, also, dass die Flöte spielt, ist weniger schlimm, auch wenn Instrumente nicht erlaubt sind. Aber das ist weniger schlimm, als dass man das Diesseits sucht mit Religion. Dass man die Religion missbraucht, um Weltliches zu erlangen. Gemeint ist damit, dass das Ziel der Religion das Weltliche ist. Wenn aber nicht das Ziel der Religion das Weltliche ist, sondern das Mittel, um dann zum Wohlgefallen Allahs zu kommen, dann ist das nicht verboten, wie zum Beispiel jemand, der etwas unterrichtet und dafür Geld bekommt, ob das Koran ist, ob das Wissenschaften sind. Bei der Ruqya, der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat denen, die Ruqya gemacht haben und dafür eine Herde Schafe bekommen, er hat sie nicht getadelt, dass sie das genommen haben. Sie haben es ja verlangt. Sie haben gesagt, wir machen keine Ruqya, bis ihr uns was gibt. Und das hat er nicht getadelt, alaihi salatu wassalam. Aber haben sie Ruqya gemacht wegen der Dunya? Nein, wegen der Akhira. Aber man muss ja von was leben. Das heißt also, wenn die Dunya nur ein Mittel ist, nicht der Sinn der Ibadah, dann ist es nicht verboten. Aber wenn die Ibadah an sich zum Ziel wird, also beziehungsweise die Dunya zum Ziel wird der Ibadah, wie zum Beispiel jemand lernt die religiösen Themen nur um ein Amt zu bekommen. Ihm geht es überhaupt nicht darum, dass er zu Allah aufruft oder dass er näher kommt zu Allah. Nee, der wird zum Beispiel früher wurde zu Richter oder Anwalt oder sogar Sekretär oder irgendein Amt, Beamter, nur wenn du Scharia studiert hast, so wie heute Verwaltung oder sowas ähnliches. Und deswegen haben einige Ulema gesagt, wir haben anfangs nicht für Allah gelernt. Als wir angefangen haben, haben wir nicht für Allah gelernt. Ich wollte der Sekretär werden bei irgendeinem Kalifen oder irgend sowas. Aber dann wollte Allah es nicht anders, als dass es für Allah ist. Als sie dann angefangen haben zu lernen und gelernt haben, wie wichtig Al-Ikhlas ist und so weiter, haben sie ihre Niyyah erneuert. Er sagt nun, der Autor, Riya ist von Sehen abgeleitet. Und die Ruhmsuche, also auf Arabisch Sum'a, ist vom Hören abgeleitet. Also wir haben zwei Begriffe, die ähnlich, eine ähnliche Bedeutung haben. Riya und Sum'a. Sum'a ist ein Ruf. Aber wenn du etwas für die Sum'a machst, also machst du es, damit die Leute dich loben, also ist das gleiche wie Riya. Also Riya ist vom Sehen abgeleitet, Ra'a ist Sehen und Sum'a von Sami'a, von Hören. Derjenige, der Augendienerei begeht, zeigt den Menschen etwas, wodurch er bei ihnen Ansehen erlangen will. Und das hat mehrere Arten. Die erste, die Prahlerei oder eben Augendienerei in der Religion und sie hat verschiedene Formen. Eine davon, sie geschieht durch den Körper, indem jemand Abmagerung und Blässe zeigt, um ihnen damit die Anstrengung im religiösen Bemühen und die starke Furcht vor dem Jenseits zu zeigen. Ebenso prahlt er durch ungepflegtes Haar, damit er zeigt, dass er ganz von der Sorge um die Religion eingenommen ist und keine Zeit hat, sein Haar zu kämmen. Also, es gibt Menschen, die zeigen ihre Anbetungs- ja, oder Enthaltsamkeit durch äußerliche Merkmale. Und das machen sie dann. Das heißt, nicht jeder, der so ist, macht das also Riya an aus Augendienerei, aber einige, ja, die tun so, als ob er sehr demütig ist und so weiter und so fort, damit er gelobt wird. Möge Allah uns davor bewahren. Dem ähnlich sind das Senken der Stimme, das Einziehen der Augen und das Austrocknen der Lippen, um damit zu zeigen, dass er beständig fastet. Deshalb sagt der Isa ibn Maryam, alaihissalam, wenn einer von euch fastet, dann soll er seinen Kopf einölen und sein Haar kämmen. Also er soll nicht zeigen, dass er am Fasten ist. Diese Erschöpftheit, trockene Lippen und so weiter, das soll man nicht sehen. Also wenn jemand dich sieht, soll er gar nicht merken, ob du fastest oder nicht. Dies geschieht aus Furcht vor den Schäden der Prahlerei. Also der Augendienerei, die den Fastenden treffen können. Also wenn du gesehen wirst, dass du fastest, und Leute loben dich, ah, Masha'Allah, Mubarak, der fastet. Ja. Also ich meine, im Ramadan fastet ja jeder Muslim normalerweise, aber jetzt mal außerhalb von Ramadan, ja, besonders dann vielleicht an heißen Tagen, wo die wenigsten fasten, dann sollst du nicht zeigen, dass du fastest. Was jedoch die Leute des Diesseits betrifft, so prahlen sie, indem sie Fülle des Körpers, reine Gesichtsfarbe, aufrechte Gestalt, schönes Aussehen und Reinlichkeit des Körpers zeigen. Ja, und das ist auch eine gewaltige Fitne, dass man sich zeigen möchte. Es ist gar nicht haram, gut auszusehen, gepflegt auszusehen und so weiter. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du immer posierst, ja, und heute in Zeiten von Social Media gibt es Leute, die müssen sich immer zeigen. Ich weiß nicht warum, ja. Also jedes Mal, guck mal hier, guck mal da, sollen wir dich die ganze Zeit sehen? Yani, ich weiß wirklich nicht, was das Ziel ist, ja, weil yani, augenscheinlich liegt er im Mittelpunkt, also nicht zum Beispiel der schöne Garten hinter ihm, der ist ja dann auch durch die Kamera, weiß ja, ne, die verschwommen hier. Also ich muss dich sehen. Okay, jetzt habe ich dich gesehen. Nächstes Bild, Status, jetzt schon wieder du. Ja, und jetzt nächstes Bild, schon wieder du, yani, okay, yani, und jetzt? Yani, es gibt Leute, ich weiß, warum will man gesehen werden? Abgesehen davon, dass ein böser Blick dich treffen kann, ja? Nicht jeder sieht so gut aus wie du, ja? Und deswegen kann ein böser Blick dich treffen. Jemand sagt nicht Tabarakallah. Also musst du schon auch Angst um dich selbst haben. Aber ich erkenne nicht den Mehrwert, dass man sich zeigt. Also es ist eher eine Gefahr für diese Person. Auch Familie. Yani Allahumma barik, du bist glücklich mit deiner Familie. Möge Allah euch viel mehr Glück geben. Aber wenn du das zeigst, wie glücklich ja, du bist mit deiner Familie, vielleicht ist einer nicht so glücklich oder er hat gar keine Familie oder Allahu a'lam was, mit deinen Kindern, möge Allah deine Kinder segnen, mach mit denen viel Unternehmungen. Aber musst du das zeigen? Das ist eine Krankheit. Das ist eine Krankheit. Wenn es Ibadah ist, dann ist er noch kranker. Ja, also wenn man immer zeigen möchte, also wie gesagt, einige gibt es, die zeigen, okay, jetzt erwarten, ich habe geheiratet, Elf Mabruk, herzlichen Glückwunsch, okay. Jetzt, ich erwarte ein Kind. Okay, sehr schön. Das Kind ist da. Und das soll jetzt die ganze Welt mitbekommen. Ausgewählte Menschen, kannst du es gerne sagen, die dann sagen, Tabarakallah, Allahumma barik, sie gönnen es dir, sie wünschen dir Gutes und so weiter. Aber in Social Media, da gibt es die Leute, die glauben nicht an Allah, die fürchten nicht Allah, die werden nicht Tabarakallah sagen. Es gibt Leute, die haben die Krankheit des Neides, sie gönnen keinem was. Und deswegen ist das etwas Gefährliches. Die zweite Art, Prahlerei durch Kleidung. Wie etwa das Senken des Kopfes beim Gehen, also Prahlerei durch Kleidung oder eben das Senken des Kopfes beim Gehen, das Belassen einer Gebetsspur auf dem Gesicht, ja, also es gibt Leute, die haben dann, also es gibt einige, die haben das so naturgemäß, ja, aufgrund so einer Druckstelle hier an der Stirn. Andere wollen gerne eine haben, ja, es gibt Leute, die sagen, ah, oh, guck mal, ich hab keine Gebetsstelle, ich will eine Gebetsstelle. Yani, Allah weiß doch, dass du betest, oder? Auch ohne diesen, ja. Hast du eine? Bismillah. Ja, Allahumma barik, bei uns ist so gemütlich. Ich glaube, gibt's hier eigentlich jemanden, der sowas hat? Ja, aber in unseren Ländern, kennt ihr diese Palmteppiche da? Eine, wo alles wehtut, sobald du, ja? Und das ist natürlich, ja, da kommt die Hornhaut. Ja, also, das ist schon, ja, deswegen gibt's eher beim Sujud oder sowas ähnliches solche Stellen. Oder grobe Kleidung, das Tragen von Wolle, also gemeint ist jetzt nicht, dass Wolle haram ist, aber jener Stoff, der damals eher von Enthaltsamen getragen wurde. häufiges Hochziehen der Kleidung, das Verkürzen der Ärmel und das Tragen eines zerrissenen, ungepflegten Gewandes. Was bedeutet häufiges Hochziehen? Früher hat man ja nicht immer Geld gehabt, genug Stoff zu kaufen. Und deswegen hat man nur so viel Stoff gekauft, wie man sich leisten kann, um den Körper zu bedecken. Deswegen gab es Leute, die hatten kein Obergewand. Ja, die hatten nur von Bauchnabel bis zu Knie, das war's. Ja, sagen wir mal so ein Meter, ja, breit, mehr hat er nicht. Einmal 2 Meter, das war's. Der andere, der kann sich mehr leisten, der nimmt dann 4 Meter und so, macht daraus ein Kleid oder sowas. Das heißt, es gab dann andere, die haben extra wenig Stoff benutzt, um zu zeigen, guck mal, ich habe nichts oder ich habe, aber ich will nichts. Darum geht es, ja. Und das natürlich musst du dann immer so hochziehen, ja, weil das ist ja nicht lang genug. Auf jeden Fall, das meint er damit. Oder eines zerrissenen, ungepflegten Gewandes. Ja, wenn er nur wüsste, was 1000 Jahre später die Leute anziehen, ja. Extra zerrissenes, das hätte er sich nie im Leben vorstellen können. Das haben damals wirklich nur die Armen gemacht, ja, die hatten nichts. Heutzutage bezahlst du Geld, damit das Ding zerrissen wird. Ja, damit es zerrissen. Es gibt ja auch, glaube ich, habe ich mitbekommen, von Tieren zerrissenes, oder nicht? Also Hosen oder so, wo, ja. Oder gibt's nicht? Das ist vielleicht dann, ja. Auf jeden Fall. Ja, und dass es dann eben teurer sein sollte. Wallahu a'lam. Mode. Dazu gehört auch das Tragen eines geflickten Gewandes oder blauer Kleidung, ja, aus Nachahmung der Sufis. Es gibt ja eine Tariqa, vielleicht kennt ihr die, ja, diese Kunterbunte, ja, kennt ihr die? Auf jeden Fall, die haben dann sämtliche Farben, ja, immer geflickt. Und sie sagen, ja, weil Umar radiallahu an, der hatte ein Kleid und das wurde auch, ja, aber doch nicht kunterbunt. Wie sind wir beim Clown? Also, ja, wie sind wir nicht im Zirkus? Und das ist natürlich eine übertriebene Art und Weise. Während man innerlich frei von ihren Eigenschaften ist. Also er sagt, der Sufismus oder As-Sufiyya, die früheren, die nach Koran und Sunna gegangen sind, und Sufiya früher war ja keine Sekte, ja, das war nur Leute, die sich mehr mit Tazkiya beschäftigt haben, die haben sich nicht extra irgendwie anders angezogen und so. Aber er sagt, sie würden gerne so aussehen wie diese Leute, aber im Inneren sind sie nicht so wie sie, so enthaltsam, nachsichtig, fürsorglich und so weiter. Dazu gehört auch, das Gesicht über dem Turban mit dem Turban zu verhüllen, damit sich die Blicke wegen dieser besonderen Gewohnheit auf ihn richten. Ja. Also irgendwelche komischen Angelegenheiten. Man will Aufmerksamkeit. Ja. Und wie gesagt, das war früher auf eine Art und Weise, heute ist es auf einer anderen Art und Weise, dass man Aufmerksamkeit erreichen will. Diese Menschen haben verschiedene Stufen. Unter ihnen sind solche, die bei den Leuten der Frömmigkeit Ansehen suchen, indem sie Enthaltsamkeit zeigen, etwa durch das Tragen zerrissener, schmutziger oder grober Kleidung, um damit zu prahlen. Sie wollen zu dieser Liga gehören. Wenn einer von ihnen gezwungen wäre, ein mittleres, sauberes Kleidungsstück zu tragen, wie die Salaf, es trugen, wäre das für ihn wie eine Schlachtung. Aus Angst, die Menschen könnten sagen, er hat sich von der Enthaltsamkeit abgewendet und ist von diesem Weg zurückgekehrt. Und das ist ja das Komische. Wem sollen wir folgen? Den Sahaba, den Salaf. Aber der würde sich tot schämen, nicht so sich zu bekleiden, wie seine Sekte, wie seine Gruppe, wie seine Tariqa, ja. Obwohl die Sahaba sich gut gekleidet haben. Sie haben jetzt nicht extra eine andere Kleidung gewählt. Hatten sie nichts? Okay, dann war das eine Dürreperiode, eine Zeit, in der es nicht viel gab. Aber hatten sie was? Ging es ihnen gut? Also es ist jetzt nicht etwas, was man extra macht, dass du die Kleidung nicht gut anziehst. Andersherum haben wir das Problem, wenn du jemanden siehst, religiös, aber ihm geht's gut, dann denken die Leute, da stimmt was nicht. Wenn er ein gutes Auto fährt, ach guck mal, ja, der sagt, wir sollen Allah dienen und der fährt ein Auto. Wo liegt jetzt der Widerspruch? Ja, aber das ist ein teures Auto. Ja, wenn er sich's leisten kann, hat er eine Pflicht nicht getan? Hat er irgendjemanden nicht versorgt? Also solange er seine Pflichten nachgeht, auch wenn er ein Gelehrter ist, er ist Allahu a'lam ein Imam, ist er egal was. Er darf auch leben, ist ja nicht haram. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, seine Kamelstute war die schnellste und beste. Yani heutzutage können wir sagen, das war ein gutes Auto. Das war nicht irgendein Esel. Das war Al-Qaswa, ja, also diese Kamelstute, hat alle Kamele überholt. Yani das war ein kostbares Kamel gewesen. Also ist das erlaubt. Wann wird's haram, wenn du aufgrund dieser Sache Pflichten vernachlässigst? Oder diese Sache durch Haram Geld verdienst, dann geht's nicht. Aber im Halal, bitteschön. Deshalb wollen sie die Anerkennung der Leute der Religion und der Leute des Diesseits miteinander verbinden. So suchen sie feine Gewänder, edle Mäntel und hochwertige Stoffe und tragen sie. Der Wert eines Gewandes eines solchen Menschen entspricht dem eines reichen Mannes, doch seine Farbe und Form ähnelt der Kleidung der Frommen, so dass sie versuchen, bei den beiden Gruppen Anerkennung zu finden. Entschuldigung, ich habe etwas übersprungen. Also, eine andere Gruppe sucht sowohl bei den Leuten der Frömmigkeit als auch bei den Leuten des Diesseits, Könige, Fürsten, Händler, Anerkennung. Würden sie kostbare Kleidung tragen, würden die Koranrezitatoren und die Frommen sie nicht akzeptieren. Würden sie jedoch zerrissene und niedrige Kleidung tragen, würden die Könige und Reichen sie verachten. Deshalb wollen sie die Anerkennung der Leute der Religion und der Leute des Diesseits miteinander verbinden. Also warum zieht er sich an? Wegen den anderen. Und das soll nicht sein. Du sollst nicht leben wegen den anderen. Du sollst leben und dich anziehen für Allah, tabaraka wa ta'ala. Damit du dich bedeckst, damit du keine Sünden begehst, damit du Allah anbetest. Das soll dein Ziel sein, nicht die Anerkennung der anderen. Wenn sie gezwungen würden, grobe oder schmutzige Kleidung zu tragen, wäre das für sie wie eine Schlachtung aus Angst, in den Augen der Könige und Reichen an Ansehen zu verlieren. Und jeder, der mit einer bestimmten Kleidung prahlt, empfindet es als schwer, zu etwas Niedrigerem oder Höherem überzugehen, aus Furcht vor Tadel. Was jedoch die Leute des Diesseits betrifft, so besteht ihre Prahlerei in kostbarer Kleidung. Das ist jetzt die dritte Gruppe. Schönen Reittieren, heutzutage Autos, und verschiedenen Arten der Verschönerung in Kleidung, Wohnung und Hauseinrichtung. In ihren Häusern jedoch tragen sie grobe Kleidung und es fällt ihnen schwer, in diesem Zustand gesehen zu werden. Also es gibt Leute, die wollen nach außen zeigen, guck mal, mir geht's gut, obwohl es ihm nicht gut geht. Jemand kann sich ein Auto nicht leisten, aber der muss unbedingt das Auto bekommen. Der verhungert. Hauptsache, ich kann einmal mit dem Auto rumfahren. Warum? Er will zeigen. Das ist eine Krankheit. Und das zeigt Minderwertigkeitskomplexe. Ja, ich bin nichts wert, außer ich bekomme die Anerkennung der anderen. Und das führt dazu, dass man eben Dinge tut, die verboten sind. Ich muss ja Geld besorgen, ob mit Lügen, Betrügen, im Haram, ja, damit ich diesen Lebensstandard zeigen kann. Dann gibt's die Prahlerei oder Angeberei oder eben Augendienerei durch Worte. Und diese Augendienerei besteht darin, bei den Leuten der Religion besteht darin, Ermahnungen zu halten, zu erinnern, Berichte und Überlieferungen auswendig zu lernen um damit zu diskutieren, die Fülle ihres Wissens zu zeigen und ihre große Beschäftigung mit den Zuständen der Salaf erkennen zu lassen. Dazu gehört auch das Bewegen der Lippen mit Dhikr in Gegenwart der Menschen, das Zeigen von Zorn über Verwerfliches von den Menschen, sowie das Senken und Weichmachen der Stimme beim Rezitieren des Koran, um damit Furcht, Traurigkeit und Ähnliches zu zeigen. Also, die nächste Gruppe ist diejenigen, die die Ibadah benutzen, um Anerkennung zu bekommen. Und zwar erwähnt er hier einige Beispiele. Und zwar, dass man Wissen sich aneignet, um zu diskutieren. Und das ist eine Sünde, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich Wissen aneignet, um damit zu prahlen, um damit zu diskutieren. Sondern warum lernen wir? Damit wir uns selbst erst einmal erziehen. Derjenige, der lernt, möchte sich selbst erziehen. Und dann lernt er, dass er auch noch andere aufklären soll. Was das Bewegen der Lippen mit Dhikr oder dem Koranlesen angeht, oder das Verschönern der Stimme, oder auch so tun, als ob man weint, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass wir weinen sollen, oder zumindest so tun sollen, als ob wir weinen. Aber warum sagt er dann, dass das nicht gut ist? Ja, du sollst es für dich machen, nicht für die Leute. Das heißt, der Unterschied ist eben die Absicht. Ich möchte weinen. Ich kann nicht, also trainiere ich das Weinen. Wie? Indem ich so tue, als ob. Denn das ist der erste Schritt. Dass du anfängst, so zu tun, also eine Traurigkeit zu üben. Denn das knetet dein Herz, massiert dein Herz, lässt es weich werden. Dein Herz ist ganz angespannt und braucht diese Massage, damit diese Verspannungen sich lösen. Aber das sollst du ja nicht machen zum Schauspiel. Also damit du den Leuten das zeigst. Und deswegen vor den Leuten versuche, so gut es geht, es zu unterbinden. Manchmal geht's nicht. Dann kannst du nichts dafür. Aber man soll jetzt nicht anfangen mit Ton zu weinen, ja, sondern es ist eine innere Trauer. Wie bekomme ich diese Trauer? Erinnere dich an deine Sünde. Erinnere dich an die Gaben, die Allah dir gegeben hat, die du missbraucht hast. Sodass es dir leid tut, dass du diese Gaben missbraucht hast. Das führt dazu, dass du weicher wirst, dein Herz weicher wird. Es mag sein, und deswegen versuche dann, selbst wenn du weinen musst, im Stillen zu weinen, ohne Ton. Manchmal überkommt es einen und man kann nicht leise. Gut, dann kannst du ja nichts dafür. Also, wir brauchen eben dieses Gleichgewicht zwischen trockenen Herzen und zwischen Augendienerei. Was jedoch die Leute des Diesseits betrifft, so prahlen sie damit, Gedichte und Sprichwörter auswendig zu können, sich gewandt auszudrücken und Ähnliches. Dann die Prahlerei durch Taten. Dazu gehört die Prahlerei, also Riya meint er jetzt, also dass man das zeigen möchte, Augendienerei, des Betenden durch langes Stehen im Gebet, durch langes Verweilen im Rukur und im Sujud, durch das Zeigen von Demut und Ähnlichem. Ja, dass man vor den Leuten anders betet als alleine. Hier, barakallahu fikum, müssen wir eins beachten. Es mag sein, du bist noch nicht so weit, dass du alleine so mit Demut beten kannst. Und deine Motivation ist stärker in der Moschee. Dann darfst du das nicht unterlassen, weil du bist nicht so weit. Alleine kannst du nicht lange Sujud machen. Du bist noch nicht so weit, die Kondition hast du noch nicht. Aber du, in deinem Herzen ist dieser Drang, ich würde so gerne. In der Moschee kannst du das. Ja, dann mach. Ja, aber ist es keine Riya? Nee, ist es keine Riya. Machst du es jetzt für die Leute oder machst du es als Training für dich? Das ist die Frage. Nee, mir sind die Leute egal, ich will endlich so, weil der Imam und so weiter, die Jama'a, Alhamdulillah, ich vergesse die Dunya ein bisschen, ich kann da ein bisschen mehr und deswegen Es tut mir gut, dieses Gebet. Wenn du zum Beispiel alleine betest in der Moschee, dann mache das. Du sollst nicht dann so beten wie zu Hause, zack, zack, zack. Ja, aber so bete ich zu Hause. Ja, ja, das ist ja das Problem. Und du willst es trainieren. Also gehst du zum Trainingsplatz, die Moschee, und fängst an zu trainieren. Wenn du irgendwann so weit bist, dass du das auch zu Hause kannst, dann brauchst du es nicht in Gegenwart der Menschen so zu machen. Das längere, das ganz normale, okay. Das ganz normale Gebet, du betest zwei Raka, bitteschön. Aber wir reden hier über das längere Stehen, längerer Sujud, längerer Rukur. Wenn du noch nicht so weit bist, übe es in der Moschee. Aber wenn du das zu Hause machen kannst, warum machst du es dann vor den Leuten? Das ist auch wieder das Gleichgewicht. Was jedoch die Leute des Diesseits betrifft, so prahlen sie durch stolzes Schreiten, Hochmut, durch das Bewegen der Hände, kurze Schritte, das Ergreifen der Enden des Gewandes und das Neigen der Schultern, um damit Würde zu zeigen. Ja, also einige Gangarten, ja, möge Allah uns bewahren davor, ja, dass man prahlt und angibt, wie man rumläuft. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ Maraha, und gehe nicht hochmütig auf der Erde. Das heißt also, waqsid fi mashyik, und sei demütig in deinem Gang. Ja, man darf nicht so prahlen, ja, wie es leider bei einigen Menschen der Fall ist. Dann die Prahlerei durch Gefährte, also Freunde und Besucher. Dazu gehört derjenige, der sich bemüht, einen Gelehrten oder einen Asketen, also einen Zahid, jemand, der Sucht hat, Enthaltsamkeit, zu sich einladen zu lassen, damit gesagt wird, so und so hat den und den besucht. Und damit man sagt, dass die Leute der Religion zu ihm kommen und bei ihm Segenssuche betreiben. Ebenso derjenige, der damit prahlt, viele Schujuch getroffen zu haben, damit gesagt wird, er hat viele Schujuch getroffen und von ihnen profitiert. Also es geht alles darum, wenn man es nicht für Allah macht. Ansonsten, du sollst mit Rechtschaffenen sein. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Und sei geduldig in der Begleitung derer, die ihren Herrn morgens und abends gedenken. Aber das Problem ist, wenn es nicht für Allah ist, sondern für Prestige. Der hat Kontakt zu dem und dem. Dann ist das natürlich eine Krankheit. Und unter ihnen sind solche, die lediglich Ansehen suchen. Wie viele Diener Allahs haben sich in einen Berg zurückgezogen und wie viele Mönche haben sich in ein Kloster zurückgezogen, obwohl sie jede Hoffnung auf das Vermögen der Menschen abgeschnitten haben, doch sie lieben dennoch das bloße Ansehen. Also es gibt auch Leute, die ziehen sich zurück, um Ansehen zu bekommen. Und deswegen hier ist ein wichtiger Aspekt, Barakallahu fikum. Man soll sich weder loben, noch soll man sich tadeln vor den Leuten. Es gibt Leute, die sagen sich, ja, ich bin der arme Sünder, der, ja, möge Allah mir vergeben. Was ist los? Das sagst du zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Weil übertriebene Tadel der eigenen Seele ist Lob. Wenn du dich übertriebenermaßen tadelst vor den Leuten, ist das ein Lob deiner Seele. Also du zeigst den Leuten, boah, guck mal, wie toll ich bin, ja, ich bin so demütig, so bescheiden. Du sollst vor den Leuten dich weder loben noch tadeln. Du sollst einfach nur vor Allah um Vergebung bitten. Natürlich darfst du sagen, guten Tag, ich bin Dr. XY, ich kann diese OP, ich bin der Kfz-Mechaniker, ich kann dein Auto reparieren. Das ist kein eigener Lob, sondern das ist nur die Realität. So wie Yusuf a.s. sagte, stell mich ein als Schatzmeister. Das ist keine Hochmut, sondern so war es. Er war erfahren. Er hat jahrelang beim Schatzmeister gelebt, damals. Ja, ist dort aufgewachsen. Zusätzlich natürlich sein Wissen über die Religion. Ein wichtiger Hadith, den wir hier besprechen müssen, ist der Hadith von Abu Huraira radiallahu an. Und zwar wurde er gefragt. erzähle uns einen Hadith, den du vom Propheten gehört hast, alayhi salatu wassalam, auswendig gelernt hast und verstanden hast. Dann sagte er, ich erzähle euch einen Hadith, den ich gehört habe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, den ich gelernt habe und verstanden habe, und dann ist er in Ohnmacht gefallen. Ist umgefallen. Als er wieder zu sich kam, sagte er, ein Hadith, den ich gehört habe vom Propheten alaihi salatu wassalam, den ich gelernt habe und verstanden habe, und dann ist er wieder in Ohnmacht gefallen. Als er wieder zu sich kam, sagte er, ein Hadith, den ich gehört habe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und den ich gelernt habe und verstanden habe, und dann ist er wieder in Ohnmacht gefallen. Dreimal. Beim vierten Mal konnte er weiterreden. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, die ersten drei, durch die die Hölle erhitzt wird, die sind Brennstoff für die Hölle, damit sie erhitzt wird, sind jemand, der den Koran liest, oder ein Wissender, jemand, der gespendet hat, und jemand, der im Krieg getötet wurde. Allah Jalla wa Ala versammelt sie, Yawm al-Qiyama, und er wird ihnen seine Gaben vorbringen. Derjenige, der Koran kann, habe ich dir nicht Wissen gegeben, habe ich dir nicht die Stimme gegeben, habe ich dir nicht Akzeptanz bei den Menschen, Anerkennung gegeben. Er sagt, ja, das stimmt, ja Rabbi. Was hast du damit getan? Ja Rabbi, ich habe gelesen, ich habe Koran unterrichtet, ich habe Wissen verbreitet. Er erzählt diese Sachen auf, die er getan hat, und da sagt Allah, du lügst. Also, du musst dir das mal vorstellen. Du redest und redest und redest, und dann stoppt dich jemand und sagt, du lügst. Was ist das für ein Schock? Und das ist nicht irgendjemand, das ist Allah. Deswegen ist Abu Huraira umgefallen. Und in einem anderen Wortlaut heißt es, und dann sagen alle Engel, du lügst, als Bestätigung. Und Allah sagt, du hast das getan, damit gesagt wird, wie gelehrsam er ist. Und es wurde gesagt, also dein Ziel hast du schon erreicht. Den Lohn, den du wolltest, Anerkennung, den hast du in der Dunya. Also wird befohlen, dass er in die Hölle geschmissen wird. Möge Allah uns davor bewahren. Derjenige, der Geld ausgegeben hat, gespendet hat, Allah sagt ihm, hast du nicht Geld bekommen? Habe ich dich nicht versorgt? Habe ich dir nicht die Mittel gegeben? Er sagt, ja, stimmt, ja Rabbi, stimmt. Was hast du damit getan? Ja Rabbi, ich habe Brunnen gebaut, ja Rabbi, ich habe Moscheen gebaut, ja Rabbi. Und er redet und zählt auf, und da sagt Allah, du lügst. Und die Engel sagen, du lügst. Du hast das getan, damit gesagt wird, wie großzügig er ist. Und es wurde gesagt, also dein Ziel hast du in der Dunya schon erreicht. Was willst du jetzt noch in der Akhira? Also wird befohlen und er wird in die Hölle geschmissen. Möge Allah uns davor bewahren. Dann wird der Krieger gerufen und Allah erklärt ihm die Gaben. Hast du nicht einen starken Körper bekommen, Fertigkeiten, Kampftechniken und so weiter, Strategie? Hast alles bekommen an Gaben? Er sagt, ja. Was hast du damit getan? Ja, Rabbi, fi sabilillah habe ich gekämpft und ich habe deine Religion verteidigt und ich war und du lügst. Und die Engel sagen, du lügst. Du hast das getan, damit gesagt wird, wie mutig er ist. Und es wurde gesagt, also wird er genommen und in die Hölle gebracht. Möge Allah uns davor bewahren. Abu Huraira, radiyallahu anhu, wie hat er diesen Hadith übertragen, überliefert? Mit der Furcht, einer von diesen drei Personengruppen zu sein. Deswegen ist er in Ohnmacht gefallen. Wenn du dir vorstellst, was wäre, wenn ich einer dieser Personen wäre, die das nicht für Allah gemacht haben, möge Allah uns Ikhlas geben. Und deswegen, Ar-Riya ist verheerend. Wie wir bereits gesehen haben, Allah Jalla wa Ala sagt im heiligen Hadith, wer eine Tat begeht und dabei mir jemanden beigesellt, den lasse ich samt seiner Tat. Also du hast von deinem Gebet nichts und von deiner Spende nichts. Du hast nichts davon. Und deswegen waren die Ulama so bedacht, dass sie ihre Taten so gut es geht geheim halten. Das heißt nicht, dass sie nicht in der Öffentlichkeit auch Gutes getan haben. Abu Bakr radiallahu anh hat sein ganz Vermögen vor allen Leuten gespendet. Und Umar radiallahu anh sein halbes Vermögen vor allen Leuten gespendet. Und Uthman radiallahu anh hat vieles gespendet vor allen Leuten. Und er hat es, als damals die Khawarij ihn töten wollten, hat er ja einige Sachen aufgelistet. Habe ich nicht den Brunnen gekauft? Habe ich nicht die Armee? Nicht zu prahlen. Er wollte nur sagen, ich bin ein Muslim. Ihr wollt mich umbringen. Jungs, ich bin ein Muslim. Ich habe das für Allah gemacht. Ich bin doch kein Heuchler. Aber diese Khawarij, wie eine Pest, immer zu jeder Zeit, möge Allah uns bewahren. Und sie haben ihn trotzdem dann getötet, radiyallahu anh. Also was ich damit sagen will, die Sahaba haben auch vor den Leuten einiges getan. Aber darum geht's, das meiste eben nicht vor den Leuten. Und das ist etwas, an dem wir arbeiten müssen. Wie ist das Verhältnis offensichtliche und verborgene Taten? Wenn du fast nur vor den Leuten Gutes tust, dann bist du krank. Möge Allah uns heilen. Wir müssen trainieren, dass wir immer mehr im Verborgenen Gutes tun. Koran lesen, wenn mich keiner sieht. Allah gedenken, wenn mich keiner sieht. Beten, wenn mich keiner sieht. Spenden, sodass keiner mitbekommt. Fasten, auch ohne, dass ich sage. Versuche es zumindest 50-50. Aber 10% verborgen und 90% immer, alles steht in der Zeitung. Das ist schwierig. Also wer von sich aus sagen kann, Junge, ich habe Ikhlas, keine Angst. Also Allahu a'lam, wer das von sich sagen kann. Und die Ulama, es gibt viele Geschichten, wie sie versucht haben, ihre Taten geheim zu halten. So gab es jemanden, der hat 40 Jahre gefastet, ohne dass es seine Frau mitbekommt. Nicht 40 Tage, 40 Jahre. Wie hat er das getan? Der geht morgens, isst was vor dem Morgengebet. Die Frau denkt, er frühstückt. Und das war sein Sahur. Und sie gibt ihm sein Mittagessen mit. Also geht er auf dem Markt, verschenkt er es, gibt es irgendjemand. Die Leute denken, er hat zu Hause gegessen, die Frau denkt, er hat auf dem Markt gegessen. Zum Maghrib ist er wieder zu Hause und so hat er es jahrelang gemacht. Ein anderer, wenn er Vorträge gehalten hat, ein Gelehrter, und dann überkam ihm so das Weinen, dann hat er so gedacht, also diese Erkältung, ja, damit die Leute nicht denken, er würde weinen. Ein anderer schläft neben seiner Frau und weint und sie bekommt es nicht mit. Nicht eine Nacht, ja, also eine Nacht können wir alle schauspielen, ja. Aber es geht darum, der lebt lange so. Und so weiter und so fort. Das heißt also, As-Salaf us-Salih haben versucht, gute Taten für sich zu behalten. Was habe ich davon? Wenn ich Ikhlas habe, dann wird Allah Berge versetzen für dich. Wie im Hadith der drei Männer, die in die Höhle gegangen sind und dann kam ein Felsen und hat sie eingesperrt. Womit wurde der Felsen bewegt? Durch Ikhlas. Und das lernst du in keinem Mathe, Physik, Erdkundeunterricht. Ikhlas bewegt Massen. Diese drei, der eine war gut zu seinen Eltern, der andere war gottesfürchtig, hat von der Sünde abgelassen. Und der dritte war vertrauenswürdig, was die Arbeitswelt angeht. Alle hatten mit Ikhlas zu tun. Und jedes Mal, nachdem einer etwas gesagt hat, ja Rabbi, wenn du weißt, ich habe das für dich gemacht, dann rette uns hier raus, hat sich dieser Felsen bewegt. Allah bewegt für dich die Geschöpfe, wenn du ein Mukhlis bist, also jemand, der Ikhlas hat Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufrichtigkeit schenken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Riya, Augendienerei bewahren. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.